Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir sprechen heute über Employer of Record. Mitarbeiter im Ausland zu beschäftigen ist komplex. Soweit so schlecht. Zur Minimierung rechtlicher Risiken und Vereinfachung schalten Arbeitgeber zuweilen eine Agentur ein, die sich am Arbeitsort oder am Einsatzort um alles kümmert. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile eines solchen Modells und für wen kommt das Ganze in Frage? Lieber Dr. Lellay, was ist ein sogenannter Employer of Record?
Der Employer of Record ist relativ neu, wobei er dann auch wieder relativ alt ist. Ich denke, man liegt nicht falsch, wenn man sagt, dass das ganze Konzept Employer of Record, EOR, wird es ja auch abgekürzt, unter dem großen Segel geht globale Arbeitswelt bzw. globales Arbeiten. Und der Employer of Record ist ein Dienstleister, der formell als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber für einen Mitarbeiter im Ausland auftritt. Und konkret bedeutet das, der Employer of Record schließt einen Arbeitsvertrag und übernimmt das Ganze drumherum des Arbeitsverhältnisses. Das ist Gehaltsabrechnung, das sind Steuern, Sozialabgaben, aber auch sowas wie arbeitsrechtliche Compliance und so weiter und so weiter. Und das eigentliche, in Anführungszeichen, eigentliche Unternehmen, das erhält aber die Arbeitsleistung. Das heißt also, der Employer of Record ist rechtlich Arbeitgeber, aber das Unternehmen hat wirtschaftlich, in Anführungszeichen, den Nutzen des Arbeitsverhältnisses.
Jetzt sagen Sie, das Ganze ist neu, aber dann doch nicht so richtig neu. Wo hat denn das ganze Modell seinen Ursprung? Und vor allem für mich die Frage, wie praxisrelevant ist denn das Ganze?
Die Frage ist absolut berechtigt, Herr Krabbel. Ich habe mich das auch gefragt und ich darf mich mal aus dem Fenster lehnen. Als ich das erste Mal gelesen habe, Employer of Record, da habe ich gedacht, was ist denn das? Hat sich da einer vertippt? Also mir war das auch völlig unbekannt. Aber dann, wie es ja häufig in der Praxis so ist, kam es Schlag auf Schlag und wir wurden mit den Beratungsbitten geflutet, will ich jetzt nicht sagen, aber es wurde doch ziemlich viel oder ziemlich mehr. Das Ganze hat seinen Ursprung in den USA an der Westküste bei Tech-Firmen, Startups, die nach Konzepten gesucht haben, um weltweit Talente einzustellen und, wie das ja auch in der Tech-Branche nicht unüblich ist, mit möglichst wenig Aufwand und mit möglichst wenig, wie man das so schön im Englischen ja sagt, mal Red Tape. Und praxisrelevant ist das Ganze, ja, also ich sagte es ja gerade schon, auch wir hatten das in den letzten Jahren immer wieder. Und interessant ist auch, und das tritt in der Diskussion hier aus meiner Sicht manchmal in den Hintergrund, das Ganze geht ja in beide Richtungen. Es gibt ja sowohl das Employer of Record Konzept, was in Deutschland eingesetzt wird, das heißt also hier treten dann die Employer of Record auf, hier werden Leute beschäftigt, aber natürlich können das auch deutsche Unternehmen nutzen, das Konzept, um eben im Ausland zu beschäftigen. Das Ganze ist also nicht eine Einbahnstraße.
Ja, da schließt sich natürlich die Frage an, für wen ist das interessant? Welche Arbeitgeber sollten sich denn zumindest theoretisch damit beschäftigen? Klar, zum einen die, die ins Ausland gehen oder andersrum, wie Sie es formuliert haben. Aber bei welcher Größenordnung spielt das Ganze eine Rolle?
Meiner Erfahrung nach ist es vor allen Dingen ein Modell, was für Unternehmen interessant ist, die keine großen Organisationen haben, entweder noch nicht haben oder vielleicht auch gar nicht planen, solche zu haben. Also die relativ schlank aufgestellt sind und auch mit sehr großer Schnelligkeit und Flexibilität arbeiten wollen und vor allen Dingen natürlich auch in einem internationalen Rahmen arbeiten wollen. Typischerweise eben Startups sind das, aber eben auch Mittelständler, die im Ausland wachsen wollen oder aber auch interessanterweise, aber das sind dann fast schon die Ausnahmen, große Konzerne, international agierende Konzerne, bei denen ist es dann aber fast immer meiner Erfahrung nach so, dass es sich da um projektbezogene Expertise handelt, also eher der Einzelfall, der dann eine Rolle spielt.
Dann lassen Sie uns doch mal ganz kurz zusammenfassen, wie sehen die Vertragsbeziehungen der Beteiligten aus? In welcher Verbindung stehen sie, damit wir vielleicht auch offenlegen können, zu was das Ganze parallel zu betrachten ist?
Ja, richtig. Ich denke, man kann sich gut orientieren, indem man sich einfach vor Augen führt, dass das Ganze zwei wesentliche Stränge hat, zwei wesentliche Vertragsverhältnisse. Einmal also das Vertragsverhältnis, und das ist ein regulärer Arbeitsvertrag nach dem Recht des Einsatzlandes. Das erste, nämlich der Vertrag zwischen dem Employer of Record und dem Arbeitnehmer. Und dann zweitens, das zweite Vertragsverhältnis, das Vertragsverhältnis zwischen dem Unternehmen und dem Employer of Record. Das ist einfach ein Dienstleistungsvertrag, in dem eben geregelt wird, wie der Employer of Record die Person einstellt und Anführungszeichen überlässt. Und da kommen wir ja jetzt gleich auch noch dazu, welche Weiterungen sowas haben kann.
Ja, deshalb würde ich gerne anfangen mit den Risiken, die das Ganze birgt. Das Konstrukt Arbeitnehmerüberlassung schießt einen ja sofort in den Kopf, wenn man das Ganze hört. Welche Parallelen gibt es denn hier?
Das schießt einem sofort in den Kopf, und ich will sagen, dass das mehr ist aus meiner Sicht als nur eine Parallele, nur in Anführungszeichen, denn es wird ja bei dem EOR, Employer of Record Modell, natürlich Personal überlassen, und wenn das Ganze in Deutschland spielt, dann ist man ganz schnell im Anwendungsbereich des AÜG, des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, und da wissen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, dass Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland grundsätzlich erlaubnispflichtig ist. Da steht in § 1 AÜG drin. Und hier muss man sich eben über diese Konsequenzen dann im Klaren sein. Da ist man also in einem Bereich, der sehr hoch reguliert ist. Und das sollte man auf keinen Fall aus den Augen verlieren.
Ja, Stichwort anwendbares Recht. Welche Gefahren lauern denn hier, um noch vielleicht bei den Risiken zu bleiben?
Ja, hier wird es interessanterweise dann relativ schnell auch relativ komplex, weil wir es ja typischerweise, und das gilt eben für beide Richtungen, mit grenzüberschreitenden Einsätzen zu tun haben. Und wenn man jetzt das mal so schaut, dass der Arbeitsvertrag mit dem Employer of Record formell aus dem Ausland stammt, dann kann das so sein, dass da zwingendes Arbeitsrecht des Tätigkeitsorts, zum Beispiel Deutschlands, zur Anwendung kommt. Das kann man auch nachlesen in der berühmten Rom I-Verordnung. Das ist ja die Verordnung über das vertragliche, über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht. Da gibt es einen Artikel 8 der Rom I-Verordnung, der das also regelt. Und das ist vor allen Dingen natürlich brisant, denn jetzt spreche ich mal so aus der deutschen Sicht, für den Kündigungsschutz, aber auch für andere Arbeitnehmer, Schutznormen wie zum Beispiel Urlaubsgesetz, Mutterschutz, Elternzeit und so weiter und so weiter. Das heißt, man muss hier sich immer darüber im Klaren sein, über welche Rechtsregelungen man tatsächlich dann spricht.
Ja, und bevor wir dann doch endlich zu den Vorteilen des Ganzen kommen, welche Risiken sehen Sie darüber hinaus?
Die Risiken darüber hinaus sind leider auch nicht zu unterschätzen. Also das kann man ja alles in den Griff bekommen, aber man muss es eben einfach kennen. Ich sehe da vor allen Dingen erstmal aus der steuerlichen Perspektive des Betriebsstättenrisiko. Denn wenn Mitarbeiter faktisch im Namen eines Unternehmens handeln, also zum Beispiel hier in Deutschland, aber eben auch im Ausland, kann das steuerrechtlich zu einer Begründung einer Betriebsstätte führen. Und was bedeutet das? Das bedeutet die Steuerpflicht des Unternehmens. Das kann also unangenehm werden. Und daneben, und das kann man sich ja fast jetzt schon an zwei Fingern abzählen, gibt es auch eine Schwierigkeit oder kann es eine Schwierigkeit geben aus dem Sozialversicherungsrecht. Innerhalb der EU gibt es ja die bekannte Verordnung 883 aus 2004, die also ja für die Zuständigkeit bzw. die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sorgt. Aber auch das kann natürlich in solchen Einsatzkonzepten wie dem Employer of Record eine Rolle spielen. Und grundsätzlich gibt es auch Haftungsrisiken, nämlich wenn das Unternehmen als faktischer Arbeitgeber, so etwas untechnisch gesprochen, auftritt, kann das auch als Haftungstatbestand gelten.
Ja, und jetzt das Beste fast, zumindest zum Schluss. Wo liegen denn die Vorteile?
Ich habe es immer so kennengelernt in den Fällen, die wir so über die letzte Zeit beraten haben, dass die Vorteile aus meiner Sicht überwiegen. Das heißt, es gibt auch eine hohe Zufriedenheit, interessanterweise, in der Praxis mit dem Modell. Mir fallen immer vier Vorteile sofort ein. Also einmal ist es ein Konzept, was sehr, sehr schnell eine internationale Expansion ermöglicht, eben ohne eigene eigene Infrastruktur in dem in Anführungszeichen Zielland. Man hat Rechtssicherheit vor Ort, immer dann natürlich, wenn man da mit vernünftigen Partnern als Employer of Record zusammenarbeitet. Man hat eine administrative Entlastung. Das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, dass natürlich Personalarbeit immer arbeitsintensiv ist, aber so etwas wie Gehaltsabrechnung, wie Steuern, Sozialversicherung und Compliance, das ist ja alles weggegeben, outgesourced, also ein weiterer Vorteil. Und dann natürlich, und das ist ja häufig sogar der Einstiegsvorteil, ist die Flexibilität für projektbezogene oder auch kurzfristige Einsätze. Mir hat mal jemand gesagt, Global Mobility auf Knopfdruck, das wäre also der Employer of Record.
Vielleicht auch ein schöner Sendungstitel. Wie geht man denn jetzt als Arbeitgeber vor? Welche Vorbereitungen sind zu treffen und wie wird der ganze Prozess möglicherweise überwacht? Also alle, die wir jetzt überzeugt haben, wie gehen die jetzt vor?
Ich denke, man kann sich ganz gut an vier Schritten entlang hangeln, so vielleicht als eine Checkliste sogar. Man macht erstmal, das ist der Einstieg, man hat sich dazu entschieden, das Konzept eventuell umzusetzen. Dann ist der erste Schritt eine kleine Prüfung der verschiedenen Anbieter, Employer of Record. Man kann sich nämlich da sehr schnell auch im Netz online informieren. Da gibt es ganz, ganz viele Anbieter mittlerweile, kleine und große. Und deswegen sollte man damit auch starten, also einen Anbieter oder mehrere Anbieter auszuwählen, zum Beispiel mit Erfahrung im Zielland, mit der juristischen Struktur, mit guten Referenzen und so weiter und so weiter. Dann kommt der zweite Schritt, dann muss man sich natürlich die Vertragssituation anschauen. Man muss sich anschauen, wie will der Employer of Record das Ganze gestalten. Auch so etwas natürlich wie Weisungsrechte, Haftung und Kündigungsrechte, das sind alles ganz wichtige Punkte. Drittens kommt dann meistens so etwas, was genannt wird Compliance-Check. Das sind die steuerlichen und die sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben im Einsatzland. Wir hatten es gerade auch schon mal kurz angesprochen, Betriebsstättenproblematik und so weiter und so weiter. Da sollte ein guter Anbieter, Employer of Record, übrigens auch helfen können, mindestens helfen können. Und dann viertens, wir hatten es ja auch gerade angesprochen, Herr Krabbel, man muss das Ganze laufend beobachten. Das ist also nicht eine Sache, wo man sagt, okay, wir stiehlen das ein und dann hören wir nie wieder was davon. Im Gegenteil, man muss sich das anschauen, da muss die Kommunikation laufen und da muss es Feedback geben mit den Leuten vor Ort und so weiter und so weiter. Aber auch das wird ein guter Anbieter von sich aus vorschlagen und in seinem Konzept auch mitverarbeitet haben.
Ja, und um als Anwender, als Nutzer, mehr oder weniger als Arbeitgeber, der das Ganze nutzen möchte, möchte man natürlich auch ein bisschen Rechtssicherheit haben. Auf was kann man da zurückgreifen? Gibt es da rechtliche Regelungen oder möglicherweise vielleicht sogar Rechtsprechung, die zumindest analog herangezogen werden kann?
Ich denke, was man sich auf jeden Fall anschauen muss, wenn man hier zumindest das Konzept in Deutschland umsetzt, dann ist es die Rechtsprechung zur Arbeitnehmerüberlassung. Wir hatten es ja auch schon angesprochen, das sind nicht nur Parallelen zum AÜG, sondern man ist ganz schnell auch im Anwendungsbereich des AÜG. Interessanterweise gibt es so konkret dazu keine Rechtsprechung. Was es gibt, das ist eine Verlautbarung der Bundesagentur für Arbeit aus dem letzten Jahr. Da ging es allerdings darum, dass das Konzept bzw. ein Übernehmerüberlassungskonzept grenzüberschreitend umgesetzt werden sollte. Das kann also auch eine Rolle spielen. Das heißt, man kann sagen, ja, der rechtliche Rahmen ist relativ zumindest klar und man muss sich ein bisschen nach links und rechts orientieren, wie dann tatsächlich die Leitplanken ausgestaltet sind.
Und ganz zum Abschluss haben Sie jetzt die Gelegenheit, das Gespräch kaputt zu machen. Welche Alternativen gibt es denn zum Employer of Record?
Ich würde mich auch hier, Herr Krabbel, nochmal aus dem Fenster lehnen und würde sagen, eine echte Alternative in dem Sinne gibt es nicht. Warum gibt es die nicht? Wenn es die gäbe, dann hätte sich das Konzept ja nicht so etabliert. Denn alle Alternativen, es gibt natürlich Alternativen, aber die sind eben älter und sind auch sicherlich nicht unberechtigt, aber sie existieren eben neben dem Konzept. Was sind die Alternativen? Ich kann natürlich eine lokale Tochtergesellschaft in dem Zielland gründen. Das ist langfristig, aber mit viel größerem Aufwand verbunden. Ich kann Mitarbeiter entsenden. Die berühmten Entsendungsverträge kennen unsere Hörerinnen und Hörer. Gibt es schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Ich kann freie Mitarbeiter im Ausland anwerben. Ich kann auch international kooperieren mit Partnerfirmen vor Ort. Alles sicherlich interessante Konzepte, aber Employer of Record hat sich etabliert und deswegen spricht meiner Meinung nach auch etwas für dieses Konzept.
Mit Blick auf diese Folge bin ich beruhigt über diese Antwort. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auf die Kurzgefragt-Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.